Punkt 8:30 nahm der Richter Platz und um Punkt 31:32 sagte er schon, es werden 4 Jahre plus Schmerzensgeld. Und das war für alle sehr überraschend.
Zu 4 Jahren ist Marion Börk-Heubig heute verurteilt worden. Was bedeutet dieses Urteil im Vergewaltigungsprozess? Bettina von Schimmelmann, unsere Reporterin, ist vor Ort in Oslo im Gericht dabei gewesen. Und ihre Einschätzung zu diesem Thema wollen wir jetzt erfragen. Bettina, schönen guten Tag an dich. 4 Jahre, die Staatsanwaltschaft hatte 7 Jahre, 7 Monate gefordert. Wie ist dieses Urteil jetzt aus deiner Sicht einzuschätzen?
Man könnte sagen, er hat eigentlich noch Glück gehabt. Also es hätte viel schlimmer kommen können und es könnte ja auch noch viel schlimmer kommen, weil es sollen ja beide Parteien, also Staatsanwaltschaft und Verteidigung, Berufung einlegen wollen. Aber 4 Jahre bedeutet, er ist ja schon mehrere Monate drinnen. Das heißt, es könnten daraus 3 Jahre und ein paar Monate, 5, 6 Monate werden. Das ist viel, aber es hätte noch schlimmer kommen können. Trotzdem ist es natürlich ein Statement, weil die Verteidigung hatte 1 Jahr, 6 Monate gefordert und es ist definitiv mehr.
Nimm uns einmal mit in den Gerichtssaal heute. Was konntest du dort beobachten? Eine Besonderheit war ja, dass der Angeklagte selbst gar nicht vor Ort war.
Das wurde uns vergangenen Freitag mitgeteilt. Da bekam ich eine Nachricht vom Gericht. Da hieß es, Marius würde aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort sein. Er würde per Videoschalte zuschauen. Die Videoschalte, die hat natürlich gedacht, weil es gibt überall Monitore, sowohl im Gerichtssaal als auch in den Medienräumen nebenan, dass er zugeschaltet ist, sprich, dass wir ihn sehen können. Dem war nicht so. Und das war für uns alle doch sehr überraschend, weil auch nicht ganz zu rechtfertigen. Warum sehen wir ihn nicht? Klar, wir dürfen ihn nicht fotografieren, wir dürfen ihn nicht zeigen, aber trotzdem eine gewisse Reaktion von ihm auf das Urteil wäre doch für die Journalisten vor Ort sehr interessant gewesen. Aber er konnte wohl den Richter sehen, er konnte wohl auch natürlich die Anwälte sehen und alles, was besprochen wurde, aber wir konnten ihn nicht sehen.
Wie war die Stimmung im Saal allgemein? Waren auch Frauen und Opfer anwesend? Wie haben die dieses Urteil aufgenommen?
Es war, und das war auch im Vorfeld schon bekannt, dass sie wahrscheinlich kommen würde, eine der 4 mutmaßlichen Opfer war vor Ort. Es war die Frau aus dem Urlaub, aus dem Hotel. Die wollte dabei sein, das hatte sie auch vorher schon gesagt. Die anderen Frauen waren nicht da. Jetzt ist die Frau sehr enttäuscht gewesen, weil eben in ihrem Fall eine mutmaßliche Vergewaltigung sah das Gericht nicht genügend Beweise dafür an. Es gab 2 Vergewaltigungen, denen Marius schuldig gesprochen wurde. Und was sehr erstaunlich war, und selbst für viele Journalisten, wir hatten damit gerechnet, dass das Urteil ziemlich am Anfang kommt. Das Urteil kam aber bereits in der 2. Minute, also Punkt 8:30 nahm der Richter Platz und um Punkt 31:32 sagte er schon, es werden 4 Jahre plus Schmerzensgeld. Und das war für alle sehr überraschend. Der Gerichtssaal war pickepacke voll, also über 50 Journalisten vor Ort. Ein paar Zuschauer dürfen ja auch immer dabei sein. Und die beiden in Medienräume hinter mir waren auch bis zum Bersten voll. Und alle haben natürlich dann sofort berichtet. Danach ging es aber erstaunlich lange weiter. Es wurden ja über 128 Seiten aufgeklärt. Also in denen wurde genau erklärt, welche Anklage war es und was ist das Strafmaß. Und man muss dazu sagen, hier in Norwegen ist es nicht so, dass, keine Ahnung, bei einem Verkehrsdelikt bekommt derjenige 5 Monate. Bei einer Vergewaltigung klar gibt es mehrere Jahre. Daraufhin addiert man das. Nein, diese Strafmaß wird nicht addiert, sondern der Richter findet ein Gesamtstrafmaß, in dem er meint, das ist passend für alle diese. Im Endeffekt waren es ja 39 Punkte, also 40 Punkte. Ein Punkt wurde schon im Vorfeld gesagt, nee, da ist er wahrscheinlich nicht schuldig, also 39 Strafmaßpunkte. Und dafür gibt es eben jetzt 4 Jahre plus rund 40.000 Euro Schadensersatz, den er zahlen muss. Und natürlich jetzt die große Frage, Berufung, wann? Ja, alle gehen davon aus, beziehungsweise die Verteidiger haben auch schon gesagt, sie möchten Berufung einlegen. Das Ganze dauert dann 2 Wochen. Aber natürlich, das ganz Akute, was jetzt gerade hier im Raume steht, ist die Frage, darf Marius das Gefängnis bis zu seinem Berufungsantrag verlassen? Denn derzeit ist er noch inhaftiert.
Das ist das Spannende auch nochmal an diesem heutigen Tage, denn es werden heute noch einige Entscheidungen getroffen. Es könnte sein, dass Marius heute das Gefängnis vorerst verlassen darf.
Genau, also heute Nachmittag, der Richter hat sich jetzt noch mal ein bisschen Bedenkzeit gegeben. Das war ein sehr entscheidender Teil der Verhandlung am Schluss. Und erst hieß es, die Verteidigung bat darum, dass dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Daraufhin hat sich ein Journalist gemeldet. Ich kannte ihn, ich wusste aber nicht genau, dass er eventuell so eine Art Sprachrohr ist für die anderen Journalisten. Er stand auf und sagte, nein, das ist ein wichtiger Teil der Öffentlichkeit, wir möchten dabei bleiben. Daraufhin hat der Richter gesagt, okay, Sie dürfen da bleiben, aber Sie dürfen nicht protokollieren. Das heißt, wir dürfen nicht das eins zu eins wiedergeben, was verhandelt wurde, was man bis dato ja dürfte. Denn jetzt hatte die Verteidigung einige Punkte, warum sie sagt, dass Marius sofort auf freien Fuß soll. Die Punkte haben mit einem familiären Umfeld und so weiter zu tun. Das darf aber nicht zitiert werden. Und auch der Staatsanwalt hat sich dazu etwas geäußert und haben ihm beide ihre Argumente gebracht. Und deswegen hat der Richter gesagt, er möchte gerne bis heute Nachmittag Bedenkzeit haben, ob er Marius rauslässt.
Wie könnte es dann für Marius weitergehen? Es ist ja sowieso eine sehr schwierige Situation für das Königshaus von Norwegen gerade, damit Marit schwer erkrankt ist, auf eine Lungentransplantation wartet. Was sind die nächsten Schritte, die anstehen?
Sollte er auf freien Fuß kommen, das wurde ja bereits schon letzte Woche besprochen, würde er zu seiner Familie natürlich nach Hause zurückkehren wollen und in der Nähe seiner Mutter sein wollen. Und das wäre dann eben der Ort, wo er wäre. Oder aber, wenn er natürlich in Ilja, also dem Hochsicherheitsgefängnis, bleiben müsste, dann darf er Besuch bekommen. Normalerweise ist das einmal pro Woche. Das war definitiv in letzter Zeit mehr als einmal pro Woche. Auch da ist dann die Frage, wie streng wird das Gericht oder beziehungsweise wie streng werden die Auflagen bleiben. Und dann eben soll in 2 Wochen soll die Berufung erfolgen und das kann dann tatsächlich bis zu einem neuen Prozess alles nochmal aufgerollt werden. Oder aber eben natürlich in den Punkten, wo die Staatsanwaltschaft bzw. die Verteidigung sieht, hier möchten wir definitiv ein milderes Strafmaß, hier sehen wir das überhaupt nicht als erwiesen an. In den Punkten können Sie Berufung einlegen und diese Punkte können dann neu verhandelt werden.
Letzte wichtige Frage bezüglich der Opfer. 2 Vergewaltigungen flossen in dieses Urteil mit ein, 2 wiederum nicht, weil das Gericht offenbar zu dem Schluss kam, dass nicht genug Beweise vorlagen. Du hast dich auch mit Rechtsexperten besprochen vor Gericht. Was bedeutet das für die Opfer? Welche Möglichkeiten haben jetzt auch die Frauen?
Genau, man muss ja immer sagen, natürlich nicht die Frauen haben angeklagt, sondern der Staatsanwalt erhebt die Anklage. Die Frauen sind praktisch in der Zivilklage vertreten. Das heißt, 2 der Frauen, wo die Vergewaltigung bestätigt ist, die bekommen ein Schmerzensgeld. Das ist in Norwegen festgelegt. Das sind rund 10.000 € pro Person. Das kommt erstmal aus einem Fonds, also aus einem Topf, wird aber hinterher natürlich von Marius eingefordert. Sollte er das nicht haben, müsste er das im Zweifelsfall sogar abarbeiten, weil es kann also die königliche Familie kann nicht belangt werden. Und natürlich die beiden Opfer, die jetzt, man würde sagen, leer ausgehen, also wo eben die Schuldfrage nicht geklärt worden ist, die können, und das werden sie wahrscheinlich auch tun, das haben hier mehrere gesagt, können auch da Berufung einlegen, sagen, Moment mal, es ist eine Zivilklage, ich sehe es trotzdem und ich möchte trotzdem für meinen Schadensersatz haben. Und das hatte uns Patrick ja vorhin auch erklärt, da geht es nicht darum, dass die Schuldfrage zu 100% geklärt sein muss, sie muss nur zu 51% geklärt sein. Und das könnte aber dann wiederum ein Prozess werden und aber auch da, es sind auch die Anwälte für die Opfer sind auch hier, das heißt die, die für die Schmer das Schmerzensgeld zuständig sind und auch die haben sich schon geäußert und auch die werden wahrscheinlich berufen einlegen.
Also abarbeiten, ein Wort, das Marius Borg-Höiby bisher weniger bekannt sein dürfte, denn dadurch trat er noch nicht in Erscheinung, dass er gearbeitet hat. Nimm uns noch einmal mit nach Oslo, in die Hauptstadt Norwegens, das Königshaus, sonst eigentlich ein Ankerpunkt für viele Norwegerinnen und Norweger. Wie schätzt du die Stimmung vor Ort ein? Wie ist auch das Standing der Royals derzeit?
Also ich kann mir nur vorstellen, dass natürlich im Moment alle zusammen, entweder auf Skorbum oder im Palast, je nachdem, wer wo was gerade zu tun hat, dass alle da sind. Es sind ja auch die Kinder, also sprich die Stiefgeschwister von Marius, sind ja auch derzeit in der Stadt. Sverre Magnus und Ingrid Alexander haben ja alle ihre Auslandsreisen abgebrochen, um bei ihrer Mutter zu sein. Aber natürlich sind sie jetzt alle zusammen und werden alles verfolgt haben. Ursprünglich dachte man ja, es kann eventuell sein, dass die Familie kurz vorher erfährt. Es soll aber jetzt doch so gewesen sein, dass sie zusammen mit der Öffentlichkeit von dem Strafmaß erfahren haben. Und da kann man sich wirklich nur ja, überlegen, wie dramatisch das Ganze jetzt für alle sein muss. Denn Mette Mare, die Kronprinzessin, wartet derzeit auf ein Spenderorgan. Sie ist jetzt tatsächlich auf die Spenderliste gerückt. Da sind derzeit 8 oder 9 Leute für eine neue Lunge als Spenderorgan, weil ihre Krankheit so vorangeschritten ist. Und das heißt, sie ist wirklich eh gerade überhaupt nicht stabil. Und das kann man sich nur vorstellen, was das mit einer Mutter macht, wenn sie dieses Strafmaß hört und natürlich auch nicht weiß, wie geht es für uns alle weiter? Wann sehe ich meinen Sohn das nächste Mal? Und wir wissen, dass wir nicht wissen, wann ihre Operation sein wird, also sprich, wann ein Spenderorgan für sie verfügbar sein wird. Da hat der Palast ganz klar gesagt, das möchten wir nicht kommunizieren, das werden wir nicht kommunizieren, wir werden es vielleicht erst Wochen später kommunizieren, damit eben der mögliche Spender nicht identifiziert werden kann, hier von den Medien. Und es ist wirklich sehr, sehr angespannt. Die meisten Norweger, mit denen ich gesprochen habe, sagen, die Familie tut mir wahnsinnig leid, aber natürlich sagen alle, Marius muss seine gerechte Strafe bekommen.
Bettina von Schimmelmann live aus Oslo, aus dem Gerichtssaal, wo heute das Urteil gegen Mette Marit Sohn gefallen ist. Dieser Tag kann aber noch viel bringen. Du hältst uns auf dem Laufenden. Bettina, ganz herzlichen Dank.
Danke euch.
Ja, rechnen, schreiben, lesen, als hätten wir es gedacht. Die Schüler in Deutschland, sie werden leider Gottes immer schlechter, sagt zumindest der aktuelle Bildungsbericht der Bildungsministerin Karin Prien. Darüber wollen wir sprechen, natürlich mit dem Chef vom Lehrerverband, Stefan Düll. Ich grüße Sie, Herr Düll.
Herr Ringel, hallo.
Und wenn wir in diesen Bericht gucken von der Bildungsministerin, die Leistungen der Schüler sinken. Ich sage dramatisch. Warum sagen Sie, ja, das ist richtig und daran liegt's? Woran liegt's?
Es liegt an vielen Ursachen, sage ich mal, aber eine ganz wesentliche dürfte eigentlich sein, dass ich den Eindruck habe, an vielen Schulen findet nicht mehr kontinuierlicher Unterricht statt. Wir haben Projekte, Wettbewerbe, Fahrten etc. etc. Und damit ist weniger Unterricht geboten, als eigentlich notwendig wäre, um die Lernziele und Kompetenzen zu erreichen, die wir uns eigentlich wünschen. Und so gut Projektarbeit eben ist, wenn ich ständig wieder was Neues mache, dann ist es einfach schwierig, kontinuierliche Arbeit zu machen, da dann entsprechendes Feedback zu bekommen und zu geben und dann kontinuierlich daran weiterzuarbeiten.
Ein, was mich auch ein bisschen geärgert hat, dass das Rechnen immer schlechter wird bei den Schülern. Was sind die Ursachen? Die Bildungsministerin, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, führt das Ganze ja auch auf die Bildungschancen innerhalb der Familie, ob die eine Familie arm oder reich ist, zurück. Aber warum können die Schüler immer weniger rechnen?
Wir lassen quasi rechnen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es zudem so, dass diese Fähigkeit, in Mathematik einzusteigen, zu rechnen und dann auch immer anspruchsvollere Rechnungen erledigen zu können, dass das etwas ist, was in unserer Bevölkerung überhaupt keinen hohen Stellenwert hat. Wir brüsten uns zwar, das Land der Dichter und Denker zu sein, aber nicht so sehr der Naturwissenschaftler, ich sage es jetzt mal so, der Mathematiker etc. Das erscheint uns nicht so wichtig und man stellt sich hin in die Öffentlichkeit als bekannte Persönlichkeit, als Politiker, als Künstler und sagt, ja, in Mathe war ich nie gut, ist aber auch völlig wurscht, weil ich habe es ja doch zu was gebracht. Wer mit so einer Einstellung, mit solcher Vorbildfunktion in die Öffentlichkeit geht, der ruiniert alle Bemühungen von Mathematiklehrkräften.
Ich muss aber auch ehrlich gestehen, in Mathe war ich auch nie besser als 3, aber zumindest war ich immer willig.
Eine befriedigende Leistung ist eine tolle Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Unser Land hat auch immer die Angewohnheit, etwas, was befriedigend gut erledigt wird, schlecht zu reden. Das Glas mag halb leer sein, aber dabei ist es ja immerhin noch halb voll. Und meistens ist es mehr als halb voll und ein Dreier ist mehr als halb voll.
Jetzt mal Spaß beiseite, Herr Düll, wenn wir aber daran denken und Sie sagen, immer weniger Schüler können rechnen, ordentlich rechnen. Das heißt, wir haben in Zukunft bald keine Ingenieure, keine Bautechniker mehr haben, also dort, wo es auf Zahlen ankommt. Oder hoffen Sie auch als Lehrerverband, dass die Technik so gut wird, dass möglichst alle Bauwerke, Architekten, sag ich mal, wenn sie nicht rechnen können, zumindest das ausgleichen können mit KI-gestützten Hilfsmitteln vielleicht. Also Sie können es dann nicht nachkontrollieren.
Also ich gehe schon davon aus, dass wir keineswegs vollkommen auf dem absteigenden Ast sind. Ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, wir müssen unserem Bildungswesen einfach auch mal die Zeit zum Regenerieren geben. Nicht ständig neue Ideen, neue Reformen reintragen, sondern die Struktur, die da ist, mit den notwendigen Ressourcen füllen. Und dann brauche ich natürlich bei diesen Ressourcen entsprechendes Personal. Und wer jetzt der Meinung ist, er kann vor jede Klasse jeden hinstellen, Hauptsache, er hat ein bisschen Aufsicht über die Klasse, Das genügt absolut ganz und gar nicht. Ich brauche eine professionelle Lehrerausbildung für jeden, der da drin steht. Wir mögen die ein oder andere Aushilfe befristet auch haben, aber das kann nicht zum Standard werden. Daran müssen wir arbeiten, daran müssen wir festhalten. Wir brauchen das Referendariat. Das ist das Minimum, was wir von jedem verlangen. Ich lasse auch keinen Mediziner irgendwelche medizinischen Geschichten machen, eine OP oder sowas, wenn er nicht entsprechend lange darauf vorbereitet worden ist. Ja, er darf aber zeitweise im Praktikum und dergleichen mehr mit dabei sein, um es eben dann zu lernen. Aber wir professionalisieren jeden Mediziner, dann müssen wir das bei den Lehrern auch machen.
Also kann man das so plakativ überschreiben, wir brauchen Lehrer, keine Aushilfen, ja?
Letztlich ist es das, wir brauchen Profis vor den Klassen. Und natürlich müssen wir die Ressourcen auch sonst steigern. Wir haben zunehmend Kinder, die eine besondere Beziehungsarbeit brauchen, eine besonders intensive. Da brauche ich spezielles Personal, Jugendsozialarbeit, solche Personen müssen daran, Schulpsychologen etc. Und wenn ich die Inklusion ernst meine an den Regelschulen, dann muss ich hergehen und muss entsprechende personellen Ressourcen da haben. Ich kann nicht einfach sagen, wir machen Inklusion und das war's. Eine Förderschule hat nicht umsonst Spezialpersonal für alle Aspekte. Ich kann nicht jede Schule mit diesem Personal ausstatten, dann ist aber vielleicht auch nicht jede Schule für jede Art von Inklusion geeignet.
Herr Dürr, wir müssen natürlich auch noch über ein wichtiges Thema sprechen, was die Bildungsministerin heute angesprochen hat. Die Herkunft der Schüler bleibt entscheidend, was das Endergebnis beim Thema Bildung angeht. Der Fokus auf frühe Bildung hat sie heute auch noch mal angesprochen. Erstmal zur Herkunft. Warum ist das immer noch so, dass Armut auch über den Bildungsstand, Bildungsgrad in Deutschland entscheidet? Alle Parteien hinweg schreiben sich doch in die Wahlprogramme immer, Bildung soll nicht mehr abhängig sein vom Geldbeutel der Eltern.
Ja, das ist ein schöner Wunsch, aber er hat mit der Realität nicht unbedingt etwas zu tun, weil natürlich auch die Unterstützung in einer Familie nie das ausgleichen kann, was ich in einer Familie habe, die schon das deutsche Schulwesen zum Beispiel durchlaufen hat. Wenn ich das deutsche Schulwesen überhaupt nicht kenne, kann ich nicht die nötige Unterstützung bieten. Und ich kann Eltern ja nicht verbieten, ihre Kinder zu unterstützen. Das heißt, diejenigen, die schon im deutschen Schulwesen waren, wo schon die Eltern und die Großeltern da waren, denen kann ich ja nicht verbieten, dass sie ihre Kinder entsprechend motivieren, fördern, Kontakt zu den Lehrern halten etc. Die kennen das halt, wie das funktioniert in Deutschland und die anderen kennen es nicht. Das kann ich nicht einfach dadurch ausgleichen, dass ich sage, ich mache da jetzt ein Förderprogramm oder was. Das ist noch lange nicht, dass ich dann im Familienleben mit dabei, im Alltag mit dabei bin. Aber sehen wir es mal etwas anders. Unser Schulwesen hat eine hohe Fähigkeit, dass junge Menschen mit 25 echt was erreicht haben. Unser Schulwesen kostet nichts. Das muss man auch mal ganz offen sagen. Wir haben ein geiles Schulsystem, ich sage das mal so, weil es eben nichts kostet und weil es letztlich egal ist, welche der Schulen ich besuche. Habe ich dieses Gymnasium, jenes Gymnasium, diese Realschule, jene Realschule? Wir machen kein Ranking und das ist richtig so. Und wir bieten überall die gleiche Qualität. Deswegen ist die Schulpflicht so wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass der Staat die Aufsicht über die Lehrerausbildung hat etc. Ich bin schon der Meinung, wir haben eine super Struktur hier, ein super System hier. Wir müssen ihm die Ressourcen geben und wir müssen auch wieder mehr auf Leistung setzen. Leistung ist auch ins Hintertreffen geraten. Wir wollen es jedem richten. Individuelle Förderung ist wunderbar, aber individuelle Förderung besteht nicht darin, jemanden über jede Hürde hinweg zu helfen. Er muss schon noch auch selber die Anstrengung unternehmen und es schaffen. Und das ist bei manchen dann doch nicht unbedingt.
Gut, wir haben schon einige Forderungen an die Politik, auch einige Ausrufezeichen an die Politik heute gehört vom Chef des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll. Ich bedanke mich. Ja, und Sie sind ja gerade bei der Lehrertagung. Vielleicht haben Sie ja auf dieser Tagung auch noch ein paar Forderungen an die Politik, an die Bildungsministerin, damit das Thema Bildung nicht nur groß plakativ irgendwo hingeschrieben wird, sondern tagtäglich in den Klassenzimmern auch umgesetzt wird. Vielen Dank, Herr Düll.
Gerne.
Ja, die Teuerspirale, sie dreht sich weiter und demnächst könnten auch noch Kühlschränke und Waschmaschinen teurer werden. Es droht dort vielleicht ein neuer Teuerschock. Fragen wir nach bei unserem Bildsparfuchs Frank Ochse. Hallo Frank.
Ja, hallo Harry, sei gegrüßt.
Das Stichwort ist EU-Klimazoll. Droht dort ein Zollhammer? Was wird teurer und was steckt eigentlich hinter diesem Klimazoll?
Ja, die EU möchte halt Produkte, die halt aus Drittländern kommen, also nicht aus der EU, ein bisschen sanktionieren, weil die Meinung ist, dort werden möglicherweise Vorgaben nicht eingehalten. Und insofern, es geht natürlich auch so ein bisschen darum, so Sachen von außerhalb der EU teurer zu machen. Also bestes Beispiel natürlich China-Händler, zum Beispiel Temu, Shein, die müssen auch künftig mehr bezahlen. Es geht also darum, tatsächlich die EU so ein bisschen zu schützen und alles das, was aus Drittländern kommt und möglicherweise tatsächlich sehr viel Aluminium und Stahl beinhaltet, das soll halt teurer werden und dazu gehören natürlich auch Kühlschränke und Waschmaschinen.
Bislang sind ja diese aus Sicht der EU klimaschädlich produzierten Aluminium- und Stahlstoffe ja auch schon verteuert worden. Warum erweitert man das Ganze jetzt auf Kühlschränke und beispielsweise auch Waschmaschinen? Das werden wir hier in Deutschland garantiert ja auch irgendwann merken, wenn wir die meisten weniger Kühlschränke werden ja in Hannover oder Garmisch-Partenkirchen hergestellt, sondern die kommen ja meist aus China oder anderen Drittländern.
Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen das Spannende ist, wenn du tatsächlich einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine von einem Hersteller bekommst, wo du denkst, naja, das ist doch vermutlich EU, dann kann es sein, dass tatsächlich Bauteile daraus natürlich aus China kommen. Also ich habe zum Beispiel noch nie einen Kühlschrank in China bestellt. Das wird auch nicht passieren. Aber natürlich habe ich Produkte bestellt, die tatsächlich chinesische Bauteile beinhalten. Und dann werden halt diese Bauteile teurer, obwohl man eigentlich denken könnte, Moment mal, das ist doch irgendwie ein europäischer Hersteller.
Kann man denn schon irgendwie über den Daumen peilen, wie teuer es werden könnte? Also pro Gerät, kommen da 5% drauf, 10% drauf? Was ist so der Plan? Das muss ja, glaube ich, noch im Europaparlament alles in Sack und Tüten gebracht werden.
Ja, vor allen Dingen, man muss auch natürlich sagen, es ist eine riesen Konkurrenzsituation. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel als Hersteller, was weiß ich, Bauteile aus der Türkei, die zählen da auch dazu, wenn ich die quasi einbaue und komme mit meinen Preisen dann am Markt nicht mehr durch, dann überlege ich mir das natürlich und verzichte vielleicht ein bisschen auf Marge, um natürlich auch konkurrenzfähig zu bleiben. Also ich gehe davon aus, dass man das natürlich merken wird. Es wird aber auf der anderen Seite auch Angebote geben, Sonderaktionen, wo man das dann gar nicht merkt, weil der Konkurrenzkampf bleibt. Und ich glaube nun nicht, dass wir jetzt auf minderwertige Kühlschränke jetzt zurückgreifen müssen, weil wir uns den Rest nicht mehr leisten können.
Na, hoffen wir es. Ja, aber wir haben noch einen anderen teuer. Schock ist ein hartes Wort, aber ist es ja letztendlich, wenn beispielsweise Temu-Pakete, ich glaube ab Juli, höher besteuert werden, die Einfuhr von diesen Paketen, wirkt sich das auch auf den Preis aus für uns Endverbraucher, wenn wir bei Temu beispielsweise oder Shein bestellen? Erzähl mal, was ist da die Neuerung?
Also ich glaube, das wird man natürlich in jedem Fall merken. Also die Rechtslage ist so, die EU kassiert 3 Euro pro Packstück. Und das heißt halt, wenn ich geringwertige Sachen einkaufe und dann kommen 3 Euro drauf, die natürlich nicht ich bezahlen muss, am Ende schon, aber eigentlich zuerst einmal der Versender, dann merke ich das natürlich schon, dass plötzlich die Angebote ein bisschen teurer geworden sind. Kaufe ich jetzt in großen Mengen ein, merkt man es natürlich nicht so. Aber tatsächlich auch hier zeigt sich wieder, die EU möchte sich natürlich auch klare Regeln einziehen, dass wirklich nicht China-Ware hier unseren Markt überschwemmt. Es geht auch darum, natürlich auch europäische Hersteller natürlich dagegen zu schützen. Und ich glaube, da wird man schon einen deutlichen Rückgang der Pakete feststellen, es sei denn, die Versender lassen sich wieder irgendwas Neues einfallen.
Also wir fassen kurz zusammen. Es könnte teurer werden bei Waschmaschinen und Kühlschränken. Du glaubst aber, dass die Händler, sag ich mal, Margen ausnutzen werden, um die Preise für uns Kunden in Deutschland hier stabil zu halten. Was die Pakete beispielsweise von Temu angeht, da wird es vielleicht einen kleinen Preisaufschlag geben, den wir als Endkunden bezahlen müssen. Aber ich denke mal auch, da wird der Wettbewerb das Ganze regeln. Sagt unser, richtig zusammengefasst?
Das ist vollkommen richtig, Harry.
Sagt unser Bildsprachfuchs Frank Ochse. Auch diesmal wieder herzlichen Dank für das freundliche Gespräch.
Sehr gern.